Da ist Kerstin von Tagesanzeigerin. Und wenn ihr uns möchten live sehen möchtet, dann habt ihr die Chance dazu. Nächste Woche, am 5. September, sind wir zu Gast mit unserem Podcast im Kaufleuten in Zürich. Und wenn ich euch wäre, dann würde ich eure Freundin oder euren besten Freund einpacken und ab ins Kaufleuten kommen. Wir reden über Frauenfreundschaften. Es wird spassig, es wird die ein oder andere Überraschung geben. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr dort seid. Die Links für Tickets finden ihr natürlich bei uns in den Shownotes. Also los, Ticket kaufen und dabei sein. Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen.
Hoi Kerstin.
Hoi Annik.
Was ist so heute Morgen in deinem Co-Star gestanden? Wie wird der Tag?
Oh, ich habe mein Co-Star noch nicht geöffnet. Ich war so im Schuss mit dem Tag und mit den Sitzungen davor.
Darum Mondkalender?
Den konnte ich auch nicht können lesen. Ich bin wirklich, der Stress hat nicht zulassen, dass ich mich mit den Sternen auseinandersetze. Annik, wie sieht es denn bei dir aus?
Ich habe wirklich weder einen Mondkalender noch das Co-Star-App. Und mit dem sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Wir reden heute über Astrologie. Über die Faszination, über den Aufstieg auf der Astrologie in den letzten paar Jahren und warum das sich vor allem Frauen dafür interessieren.
Zuerst aber, bevor wir das machen, erzähle ich dir noch ganz kurz, was mich die Woche so bewegt hat. Mit Blick auf unsere streng Produzentin Sarah habe ich probiert, mich möglichst kurz zu halten. Aber das sind Schlagzeilen vor der Woche. Kamala Harris baut ihren Vorsprung auf den Trump weiter aus. Es ist wirklich so, dass sie eigentlich in allen grossen Aggregatoren, die sich auf eine breite Auswahl von verschiedenen Umfragen stützt, sie vorne legt und zwar mittlerweile mit bis zu 4 Prozentpunkten. Das ist natürlich ein sehr positives Zeichen im Anblick darauf, einfach, welche Politik der Trump vertritt. Es ist der Kamala Harris außerdem auch gelungen, um noch mehr Spenden einzunehmen, was entscheidend ist im amerikanischen Wahlkampf. Die Frage ist jetzt einfach, kann sie den Vorsprung halten? Man weiß, es kann ganz viel passieren. 2016 im Rennen gegen Hillary Clinton war sie zu dem Zeitpunkt auch noch voraus gewesen und dann hat der Trump seine Berater gewechselt und alles nochmal geändert. Es bleibt also spannend. Bis jetzt hat Kamala Harris noch kein Einzelinterview gegeben. Das soll sich heute Abend am Tag unserer Aufnahme ändern. Sie wird am Donnerstagabend mit der CNN sprechen und dann schauen wir mal, ob sie das Momentum nutzen kann. Damit verbunden ein Schlagzeile, die mich auch noch sehr geärgert hat. Der Trump hat auf dem Nachrichtendienst X einen Post repostet von einem, ich bin immer überfordert mit dem X und einem Tweet und irgendwie alles. Also er hat einen Tweet retweetet, aber Elon Musk deal with it. Okay. Und zwar geht es darum, dass ein Typ ein Bild postet hat von der Kamala und der Hillary Clinton und er deutet an, dass Harris eigentlich ihre politische Karriere durch sexuelle Gefälligkeiten befördert hat. Ja, es ist wirklich so low. Es ist wirklich, man kann gar nicht anders. Viel positiver und mega begeistert hat mich Naomi Osaka. Und zwar ist sie bei den US Open auftreten mit einem fantastischen Outfit. Sie hat Rüschen, Schleifen. Sie hat das Tütü unter ihrem Sportoutfit montiert. Das meiste hat sie dann müssen abziehen, um wirklich auch Tennis zu spielen. Aber sie hat das Outfit tatsächlich selber mitdesignt und zwar mit der japanischstämmigen amerikanischen Designerin Yoon Ahn. Und das ist heftig diskutiert worden im Internet, weil so nicht praktisch und was soll das und so aufregend. Und der Tennis-Style ist ja immer sehr so sleek und sehr elegant. Und so. Optisch hat mich das jetzt nicht umgehauen, aber ich finde einfach, sie beweist unglaublichen Charakter damit und es hat mich begeistert.
Und es ist auch Brad Green.
Das stimmt, es ist Brad Summer Green. Heute aber, du hast vorher schon gesagt, Annik, wir reden heute über Horoskop und es ist tatsächlich so, dass wenn ich nicht gestresst aus dem Haus rennen am Morgen, dass ich eigentlich bei einem Kaffee schön meinen Mondkalender anschaue und wir werden heute sicher auch noch darüber reflektieren, wie ich an den Punkt gekommen bin und was das überhaupt für uns heisst. Aber zuerst müssen wir mal sagen, wer sich denn heute hier trifft. Aktuell im Studio haben wir einen Stier, einen Widder und einen Schütz, die zusammen über Astrologie reden. Und ich habe die Astrologin Alexandra Kruse, sie ist selber Astro-Queen und sagt, sie hat das Sternzeichen Einhorn gefragt, was die Zusammensetzung, was ihr, liebes Publikum, von dieser Zusammensetzung könnt erwarten.
Okay, wir da werden, bin ich gespannt.
Wir werden später Alex Kruse auch nochmal hören und sie hat mir zurückgeschrieben, wenn die Zusammensetzung von Sternzeichen zusammen über Astrologie redet, dann tönt das so. Einen kritisch-philosophischen Schützengeist, der über Horizonte schaut, genug Widerfeuer, um alle Widerstände zu brechen, und den Stier, der alles aufschnappt und Boden unter die Tatsachen bringt.
Okay, ich muss wirklich sagen, es entsprechend ist eine Rolle in diesem Format, passt das recht gut.
Also, Annik, du hast gehört, du bist zuständig für den kritisch-philosophischen Schützengeist heute.
Das kann ich glauben. Ich glaube, das passt echt zu mir. Sarah bringt das Feuer. Ich habe noch ein bisschen drauf. Das Feuer. Du bist der Boden, ich finde, das passt eigentlich schon noch.
Ja, also schauen wir mal, ob wir das einlösen können.
Wir haben den Mondkalender angesprochen, die Co-Star-App, wir haben jetzt über unser Horoskop geredet, wir haben auch gelacht. Also es ist ja auch immer sehr aufgeladen. Und es ist ja so ein Thema, wo man muss sagen, wo, glaub, jeder und jede auch so eine persönliche Haltung dazu hat. Wenn wir mal mit dieser anfangen, Kerstin, du hast vorher angedeutet, wie du zum Mondkalender bist gekommen. Es klingt ja so ein bisschen, als hätte sich dein Verhältnis verändert zum Thema Astrologie.
Ja, also ich bin nach wie vor ein kritischer Geist, was Astrologie angeht. Insofern einfach, dass ich glaube nicht würde grosse Lebensentscheide von der Astrologie abhängig machen. Was ich gelernt habe, ich habe früher mit Alexandra Kruse zusammengearbeitet und durch sie habe ich wie mich müssen mehr mit dem Thema auseinandersetzen und ich habe gemerkt, es kann einfach ein Mittel sein zur Selbstreflexion. Und zum Beispiel der Mondkalender, den ich habe, der ist nicht irgendwie jetzt super esoterisch, sondern es ist einfach irgendwie so ein schöner Text, der dir kurz erklärt, wie die Sterne gerade stehen und was du damit könntest mitnehmen. Also so im Sinn von, dann steht halt mal am Samstag, irgendwie, wenn du dich innerlich aufgewühlt fühlst oder so, dann überleg doch einfach mal, was dir Ruhe bringen würde. Und eigentlich ist das ja nur eine Einladung, um mal ganz kurz in dich hineinfühlen und zu überlegen, wie geht es mir eigentlich gerade. Und das ist etwas... Schlussendlich ist das auch etwas, warum mich Meditation begeistert. Also ich glaube, es gibt dir so eine kurze Pause im Alltag, die bei mir schon auch immer relativ hektisch ist, um mal ganz kurz mir überlegen, wie fühle ich mich eigentlich so? Und natürlich finde ich es auch witzig, wenn irgendwie Eclipse-Season ist oder irgendwie so, auch mich mal ein bisschen dem Gefühl herzugehen und zu überlegen, fühle ich mich jetzt irgendwie anders? Aber eben, dort kommt bei mir relativ schnell dann immer meine pragmatische Seite rein. Und wie sieht es denn bei dir aus?
Also ich habe weder Co-Star noch einen Mondkalender, aber wie so gemerkt habe, und ich habe mich dann wie gefragt, ist es, weil es auch viel präsenter ist, über das reden wir vielleicht nachher auch noch mal. Aber ich lese ab und zu schon mal so ein Horoskop, eben gerade auch von der Alex Kruse, und ich habe Freunde und manchmal schicken wir sie so hin und her und die Sterne waren ja wild in den letzten Wochen, wie ich gelernt habe. Und es war irgendwie auch wilde Zeit für mich und dann bin ich auch so ein bisschen, ja okay, das hilft jetzt auch nicht, aber es ist glaube ich mehr so, es ist glaube ich etwas, was ich so passiv konsumieren, würde ich sagen.
Sarah, das nimmt mich jetzt schon noch ganz kurz von dir Wunder. Was ist dein Bezug zu deinem Führigen wieder?
Zu meinem Führigen wieder. Ich habe auch weder eine App noch einen Mondkalender, aber ich glaube, ich bin kritisch gegenüber, aber ich kann mich trotzdem irgendwie so ein bisschen in das hineinfühlen oder finde es spannend, dann über das zu reden. Und ich glaube es, aber zu dem kommen wir sicher später noch, dass man es wie immer auf sich irgendwie abwälzt. Und zum Teil passt es halt, zum Teil nicht und zum Teil hilft es auch einfach mal vielleicht, ein Gespräch öffnen. Mhm. Aber ich würde sagen, auch eher kritisch.
Aber eben, wie ich gesagt habe, für mich hat wirklich die Zusammenarbeit mit Alexander Kruse hat mir ein bisschen die Augen geöffnet und hat mir auch irgendwie mir den Mut gegeben, mich auf gewisse Sachen einzulassen, was ich schön finde. Und sie schreibt Horoskop nach wie vor, sie hat auch einen Astro-Podcast und darum haben wir auch einfach mal von ihr wissen, was bedeutet denn Astrologie für dich und warum begeistert dich das so?
Was mich in erster Linie immer wieder wahnsinnig beeindruckt, ist halt diese Diversität, weil jedes Thema, egal welches, sich in irgendeiner Art und Weise auch astrologisch abbilden lässt. Und dass es da einfach, ja, das Narrativ so endlos ist und diese Faszination und dass wir eigentlich ja nur kleine Ameisen in dieser riesengroßen Milchstraße sind, das ist das, was mich am meisten fasziniert.
Da ja jetzt qua meinem Sternzeichen hier der kritisch-philosophische Geist bei diesem Podcast-Studio, möchte ich an dieser Stelle eine kleine Geschichtsstunde auftun, mit Betonung auf klein.
Ich finde ja, kritisch-philosophischer Geist passt ja irgendwie schon. Vielleicht sollten wir das als Rubrik einführen in den Podcast. Die kritisch-philosophische Ecke von Annik Hasmann.
Die wird jetzt kommen. Es ist nämlich recht interessant, wenn man ein bisschen Geschichte schaut, beziehungsweise von wo das eigentlich Astrologie kommt, was ja nicht das gleiche wie Astronomie ist.
Genau.
Es hat aber eine Zeit gegeben, wo es dort sehr viel mehr verschränkt war. Man sagt heute, dass so der Grundstein sozusagen von der Astrologie eigentlich in Mesopotamien, das heisst 1200 ungefähr, vor Christus ist gelegt worden. Das war das Volk, das sich sehr stark mit der Mondphase auseinandergesetzt hat, das als einer der ersten Völker oder Kalender hat eingeführt hat. Und sie haben daran geglaubt, dass die Mondphase und auch wie die Sternbilder sie dann Einfluss hat, zum einen auf das Leben der Gemeinschaft, aber auch auf das Leben der Einzelnen. Und sie haben zum Beispiel recht früh so mesopotamische Sternbilder definiert. Das sind so 71. Und eigentlich sagt man heute, dass das so die Vorstufe ist von diesen Tierzeichen, die wir heute kennen. Und zum Beispiel so der Skorpion oder der Zwilling oder der Stier kommt eigentlich immer noch von denen. Es sind so andere, die sich dann geschiftet haben. Also zum Beispiel der Weisheitsgott bei den Mesopotamiern ist der Wassermann oder die Liebesgöttin sind die Fische geworden. Und interessant ist nachher, dass es wie eine Verschiebung gegeben hat, wenn wir jetzt ganz fest vorgumpen. Eben die Tierzeichen haben sich verkleinert, es sind weniger geworden, es sind 12 geworden, weil man das Jahr sozusagen in 12 Monate unterteilt hat. Und nachher ist in der Antike sind aus diesen Tierkreisen sozusagen die Horoskope geworden. Also es hat einen Shift gegeben von dieser astronomischen Ableitung zu dieser astrologischen Ableitung. Und dann sind zum Beispiel erst, also in der Antike sind zum Beispiel erst so Konzepte wie die Aszendenten nachher aufgekommen. Und auch interessant ist, dass sich eigentlich recht lang gehalten hat. Also zum Beispiel auch wirklich noch so bei den ersten griechischen Königen. Und dann irgendwann, so ab dem 2. Jahrhundert nach Christus, ist das so langsam verschwunden. Und dann vor allem auch mit der christlichen Kirche und in der Aufklärung, wo die Wissenschaft einen viel grösseren Einfluss hat. Genau. Und interessant ist, ich weiß nicht, wenn jemand mal im Mailänder Dom war oder in der Kirche San Pretorio in Bologna, dort gibt es so einen Meridian, das ist eigentlich auch eine Art Kalender, sagen wir es ein bisschen vereinfacht, eine Art Kalender gewesen. Und dort sieht man zum Beispiel auch noch die Tierkreise. Also ich habe das vorher nicht gekannt, das ist recht eindrücklich, es lohnt sich auch zum Anschauen. Es heisst einfach, es ist mega, mega alt auch und kommt wie so von dort. Oder? Und nachher hat wirklich so recht lange hat das wie keine Rolle mehr gespielt, auch historisch. Und dann ist es plötzlich so in den 60er Jahren, sind so die Horoskope wieder rausgekommen. Nur haben dann Horoskop und die ganze, und ich sage es jetzt bewusst so, Esoterik und Astrologie so ein bisschen andere Stelle gehabt.
Aber das ist so. Ja auch das, was ich vorher kurz angesprochen habe. Ich finde schon, dass irgendwie vor 10 Jahren oder so ist wie Astrologie so etwas gewesen, wo du entweder sind irgendwelche kleine, wahrscheinlich schon damals KI-generierte Texte, die du in irgendwelchen Gratis-Zeitungen gefunden hast, die einfach total austauschbar waren, wie so ein guter Tag zum Investieren. Okay, danke. Und es ist auch so ein bisschen, es hat so ein bisschen etwas Mottiges gehabt, finde ich, verstaubt. Also man hat sich auch fast ein bisschen dafür geschämt, wenn man sich dafür interessiert hat. Und das hat einen kompletten Shift durchgemacht. Und ich glaube schon, dass der Shift auch natürlich durch Social Media extrem befeuert worden ist. Weil ich meine, also mittlerweile, man wird ja überschwemmt von Memes und Posts und Podcasts und allem Möglichen, wo es um das Thema geht.
Ich finde aber das auch noch recht interessant. Ich mich plötzlich so erinnert, es hat zum Beispiel so Madame Etoile, Monika Kissling zum Beispiel, wo im Schweizer Radio so Horoskope hatte, Elisabeth Dessier, Never Forget, ich meine der Mike Shiva. Und alles das ist so sehr aufgeladen. Und man nimmt so alles nicht so ernst.
Also aufgeladen meinst du im Sinne von...
Man hat sich auch immer ein bisschen lächerlich gemacht über die. Eben, und es ist das, was du gesagt hast, es ist so mottig, oder? Und nachher kommt noch so das Narrativ dazu, das, glaube ich, auch lange war, der Astrologie. Das sind so alte, schrullige Frauen, die sowieso ein bisschen genannt. Und ich sage das jetzt bewusst so überspitzt und misogyn auch. Als ich schon lange das Gefühl hatte, ist so, ja, das Wahrsagerin und die mit ihren Karten. Und nachher ist am besten noch Katze auf der Schulter. Weißt,
aber
was
man
meine?
Muss natürlich auch sagen, und das finde ich auch interessant, dass es damals... oder früher, vor vielleicht 10 oder 20 Jahren, auch noch ganz anders gelaufen ist, wie du an die... Also, Kapitalisierung ist noch anders gelaufen. Also im Sinne von, du bist irgendwie auf irgendeinem Fernsehsender Mike Shiva zuschauen, hast mir so auf irgendeiner teuren Hotline anrufen, um dir nachher irgendwie Information zu kriegen. Und ich meine, das hat natürlich das Internet und Social Media nochmal komplett verändert. Das ist wie noch demokratischer geworden. Es gibt eine Community, die sich dafür interessiert. Und natürlich sind auch die Ratschläge, die gegeben wurden, sind auch mega hanebüchen gewesen. Also wirklich im Sinne von, soll ich meinen Mann verlassen oder nicht? Und nachher legt ihr jemand Karte und sagt ja. Und Karte legen ist ja nochmal etwas ganz anderes als irgendwie ein Horoskop deuten. Und das finde ich irgendwie, ich glaube, das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass man sich noch mehr davon hat auch wollen, intellektuell entfernen, weil man so gefunden hat, also sorry, ich lüte da irgendeine Gratis-Hotline an, wo mir nachher jemand sagt, was ich für Lebensentscheidungen treffe.
Ja, oder ich zahle 3 Franken pro Minute zum Anrufen.
Genau. Und ich glaube, das hat sich schon recht verändert mit
dem Trend, dass es zu einem Lifestyle geworden ist.
Und ich glaube, es hat auch, ich habe recht viele Artikel zu dem Thema jetzt gelesen in der Vorbereitung, dass es auch so einen gesellschaftlichen Shift hat gegeben. Der New Yorker hat vor 5 Jahren einen Artikel geschrieben mit dem Titel «Astrology in the Age of Uncertainty». Mhm. Also, es gibt so eine Verschränkung von, es gibt ja auch das Ding von, ist Astrologie eine neue Form von Religion oder? Ja. Man glaubt an etwas. Religion ist sehr viel weniger wichtig geworden, bei den Millennials, aber auch bei der Gen Z. Also es gibt irgendwie etwas, wo man sich so kann, wie fest auch immer dran orientieren. Plus, es sind irgendwie Generationen, die sehr viele Unsicherheiten sind, wirtschaftliche Unsicherheiten, Krisen. Und man ist viel weltoffener geworden. Und diese Kombination ist, glaube ich, wie so ein Zahnrad, wo jetzt, glaube ich, auch so dem, ich will nicht Hype sagen, aber wo ich glaube, die Tendenz, dass es so viel breiter ist und viel akzeptierter ist, um darüber zu reden, beführt hat irgendwie oder auch möglich gemacht hat.
Man hat Alexandra gefragt, wie sie diesen Shift wahrgenommen hat und was das auch für ihren persönlichen Erfolg bedeutet, weil sie ja recht offen sagt, dass sie vom Zeitgeist profitiert hat.
Ich bin 100% ein Kind meiner Zeit und auch Fängerin des Zeitgeists. Ich meine, Astrologie ist ja erstmal das Leben mit unseren eigenen Anlagen und dann die Übersetzung in die Gegenwart, weil wir jeden Tag Konstellationen haben und dadurch natürlich jeden Tag auch Ereignisse entstehen, die mit den Sternen in Verbindung gebracht werden können. Ansonsten glaube ich natürlich, dass das Ganze einfach die älteste, ja, erfahrungsbasierte Wissenschaft ist, die es auf der Welt gibt. Und 100% wäre es vor 10 Jahren viel, viel, viel schwieriger gewesen, so auch in der Öffentlichkeit zu stehen mit dem Thema und auch so mutig und tapfer vorzugehen. Ich bin ja einfach, folge trotzdem ja auch den Menschen, die schon vorgegangen sind. Und das finde ich halt das Faszinierendste an der ganzen Sache, ja. Ich möchte jedenfalls nichts anderes mehr machen, nur noch über Sonne, Mond und Sterne reden.
Ich glaube, was du vorher gesagt hast und was sie jetzt auch antun, wegen Wissenschaft und so, ich glaube, das ist bis jetzt auch der grosse Unterschied zwischen Astrologie und Astronomie. Astronomie lässt eigentlich einfach nicht so viel Interpretationsspielraum. Mm. Und ich glaube, gerade wenn wir darüber reden, was gibt das Leute, ist es genau der Interpretationsspielraum. Also es ist wie du hast etwas, das dir Orientierung gibt, das aber nicht in so festen moralischen Bahnen verläuft wie die meisten Religionen. Und du kannst wie, es gibt so Raum für Einordnung. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was man sich auch irgendwie fragt, ist das auch einfach ein weiteres Zeichen für den Egozentrismus von unserer Gesellschaft? So das nach innen kehren, sich noch mehr irgendwie mit sich selber auseinandersetzen, das Bedürfnis haben, noch mehr über sich selber zu wissen. Und das ist natürlich ein bisschen der Fall. Aber man kann jetzt darüber schreiten, ist es egozentrisch, ist es irgendwie, nehmen wir uns einfach mehr Raum, uns auch mit uns selber auseinanderzusetzen. Wie schon gesagt, wie ich es vorher erlebe, kann es auch etwas sehr hilfreich sein. Aber ja.
Ich finde es noch interessant, dass Psychologie, habe ich jetzt gemerkt, so ein bisschen in der Recherche, sich auch immer wieder viel mit Astrologie, aber auch mit Horoskopen, warum glauben die Leute daran, oder und auch warum tut man sich selber so fest damit auseinandersetzen und damit identifizieren. Und in der Psychologie redet man vom Barnum-Effekt, also die Neigung der Menschen, so ganz allgemeine und vage Aussagen und Beschreibungen so auf sich selber zu interpretieren. Und es kommt dazu, es gibt auch noch so einen Confirmation Bias. Also irgendwie, wenn wir das Gefühl haben, so ambivalente Informationen, was könnten sie bedeuten? Und oft interpretiert man sie dann so, dass sie so zu einem Motiv oder zu einem Mensch oder auch zu sich selber passen. Und eine Frage, die Psychologie und ich glaube nicht nur Psychologie, sondern auch uns beschäftigt, ist ja auch die Frage, warum das im Moment oder in dieser, sag jetzt mal, in dieser Astrologie-Tendenz, die im Moment ist, sich viel mehr Frauen damit auseinandersetzen. Und ich habe recht einen interessanten Artikel gefunden von der Deutschen Vogue von vor 2 Jahren. Und dort sagt eine Psychologin, dass Psychologinnen gehen davon aus, dass Frauen eine grössere externe Kontrollüberzeugung, laut dem Fachbegriff.
Wow. Was heisst das?
Und das bedeutet, dass der Glaube daran, dass das eigene Schicksal weniger von einem selber, sondern von außen beeinflusst wird, also von anderen Menschen, von Vorbestellungen oder eben von der Konstellation der Sterne. Und offenbar haben das Frauen mehr als Männer, sagen Psychologinnen.
Okay. Ja, also ich glaube, es könnte auch damit zusammenhängen, noch zusätzlich mit den Themen, die behandelt werden in der popkulturellen Astrologie, würde ich sagen. Also, es geht ja viel darum, zwischenmenschliche Beziehungen. Es geht irgendwie auch um den weiblichen Körper, also um Biologie, um wie du dich fühlst in verschiedenen Zyklen in deinem Leben. Und das ist natürlich sehr ein weibliches Thema. Und wir haben das auch Alexandra Kruse gefragt. Und ich glaube, ihre Antwort geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung.
Für mich ist es ganz, ganz, ganz logisch und absolut nachvollziehbar, dass sich mehr Frauen also im Moment ist es so, wahrscheinlich war das früher auch mal anders. Ich glaube, früher war Astrologie sehr, sehr, sehr gleichberechtigt, weil die Sterne strahlen ja für uns alle. Und eine der größten Erkenntnisse ist ja auch zu verstehen, dass wir alle immer männliche und weibliche Anteile in uns haben. Wir haben Venus und wir haben Mars. Und trotzdem ist es so, dass Frauen sich auf sehr viel natürlichere Weise dem Thema annähern, einfach weil das Ganze zyklisch ist. Und Frauen sind zyklische Wesen.
Und ein Punkt, den du vorher angesprochen hast, das Gegeneinkehrte und die Selbstreflexion, das ist ja auch etwas, was gerade auch im Moment in unserer Gesellschaft, in meinem Stichwort Therapie, ja eher auch Frauen machen, um sich mit, natürlich, das ist immer verallgemeinert, aber so, das mit sich selber auseinandersetzen und wo kann ich an mir arbeiten und wo nicht. Und dass das viel stigmatisierter ist bei Männern auch zum Beispiel immer noch.
Genau, aber das finde ich ja wie so interessant, dass man einerseits irgendwie sagt, Astrologie ist also ein Zeichen von der Egozentrik von der Menschheit und von, gerade also von Millennials und Gen Z und irgendwie immer noch mehr selber spiegeln und immer noch mehr selber über die Wissen und gleichzeitig würde ich auch argumentieren, dass wir wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht unterwegs sind, wenn wir uns ein bisschen mehr mit uns selber auseinandersetzen und ein bisschen mehr über uns selber wissen wollen. Und schlussendlich muss man einfach die richtigen Instrumente dafür finden. Wie schon gesagt, ich glaube, ich habe immer noch Probleme damit, wenn du riesige Lebensentscheide von deinem Horoskop oder so wirst abhängig machen. Da würde mir Alexandra garantiert jetzt auch schon widersprechen. Sie ist auch jemand, der zum Beispiel auch sagt, hey, es ist wahrscheinlich besser, wenn du deine Haare zum Beispiel nach dem Mondkalender schneidest, im Sinne von in Zeit von abnehmendem Mond kannst du deine Haare schneiden, damit deine Haare nachher im zunehmenden Mond voller werden. Und es gibt ganz, ganz viele Leute, die das auch so machen. Und ich respektiere das auch. Das muss jeder für sich entscheiden. Ihr solltet das Gesicht von der Annik sehen. Also ich respektiere es. Annik judgt ein bisschen, aber es ist irgendwie...
Ich bin jetzt überhaupt nicht...
Der kritisch-philosophische Geist.
Mir wäre es kompliziert, um meinen Coiffeur-Termin nach der Mondphase zu ändern. Ich judge es überhaupt nicht.
Es gibt ja wie einen zunehmenden und einen abnehmenden Mond. Das ist eigentlich nicht so kompliziert.
Ja, das habe sogar ich verstanden. Aber also, ich meine mehr damit, ich judge es wirklich nicht, weil ich finde, wie, wenn einem das eine Orientierung gibt, und das ist genau das Gleiche bei Religion, egal welcher Religion, dass man dort angehört oder mit was dass man sich identifiziert oder mit welchem höheren Wesen, wenn das jemandem Orientierung gibt und wenn das jemandem hilft, dann finde ich das absolut wertvoll und dann finde ich das mega gut. Ich glaube, was bei mir anfängt, ist auch zum einen das abhängig sich machen von etwas und damit sich auch sehr angreifbar machen. Weil das ist, glaube ich, auch immer wieder ein Punkt, wo auch der Astrologie und AstrologInnen vorgeworfen wird, ist das Ausnutzen zum Beispiel von Notsituationen. Also zum Beispiel, wenn jemand zu nehmen hergeht, sich Karten lesen oder Geld ausgeht für ein Gespräch oder so, dass man potenziell eine Notlage auch ausnutzt und einfach sozusagen Geld abcasht. Und ich habe eine interessante Zahl gefunden aus den USA. 2022 haben sie die Industrie von der sogenannten Psychic Services angeschaut. Also da geht es vom Horoskop, aber auch um Tarotkarten legen. Und dort hat es einen Umsatz gegeben von schätzungsweise 2,2 Milliarden Dollar. Und das muss man auch sagen. Und das würde ich sagen, ist wertfrei per se, aber das ganze Astrologiefeld ist schon ein riesen Markt geworden unter dem Kost-Business.
Ja, und ich glaube, all das, was du jetzt gerade gesagt hast, mit, es ist ein Business und wie abhängig macht man sich, das sind einfach auch schlussendlich kritische Fragen, die man für sich selber stellen muss. Und ich glaube, wie auch, das ist ja gerade das Interessante, auch bei Religionen. Es ist ja wie, solange du dir selber den Raum gibst, um auch kritisch sein und Sachen in Frage stellen und auch sagen, welche Sachen für dich nicht funktionieren, kannst du dir deinen Glauben viel freier zusammenstellen und bist nicht unter so einem Druck. Und ich habe zum Beispiel Alexandra immer als jemand erlebt, wo auch einfach Freude daran hat, dass sie Menschen helfen kann oder begeistern kann, eben genau in dem, in sich selber hineinzuschauen und dass sie auch überhaupt kein Problem hat mit kritischer Geist.
Und ich finde genau das, darum habe ich mich glaube so dran gestört ab dem Wort «judging», weil ich finde, wie, wenn das jemandem stört und ich finde es echt irgendwie auch mega doof, zu sagen, ah, du fühlst dich, du glaubst an Astrologie, wer bist denn du? Weil das ist ein Narrativ, das es ganz oft gibt und ich habe jetzt auch mehrere Artikel gelesen, wo das oft weisse, cis-hetero-Männer sind. Und so das, oh, wer bist denn du? Also glaub doch einfach mal an die Wissenschaft. Und dass es so eine Abwertung gibt, immer noch. Und wir haben ja das auch Alex gefragt, wie sie mit dem umgeht. Weil sie ist, nehme ich an, noch viel mehr mit dem konfrontiert.
In erster Linie bin ich sehr, sehr, sehr glücklich über jeden Menschen, der ein kritischer Geist ist und nachfragt und Dinge in Frage stellt. Und das, finde ich, ist eine der menschlichsten Eigenschaften, die wir haben können. Also, bitte, bitte überprüft alles, alle Informationen, die zu euch kommen, immer auf die eigene Wahrhaftigkeit. Und das gilt nicht nur für Astrologie. Ansonsten ist es natürlich ziemlich einfach, sich darüber lustig zu machen. Und ich nehme natürlich auch wahnsinnig gerne die Position des Hofnarren, der Hofnarrin ein, weil ich finde, dass dadurch eben Narrenfreiheit entsteht und ich eben genau das sagen kann, was ich wirklich denke und einfach nicht gefiltert werde. Ansonsten, haters gonna hate. Ich habe ehrlich gesagt auch überhaupt gar keine Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Dazu bin ich viel zu beschäftigt, den Zeitgeist einzufangen. Ab und zu fängt der Zeitgeist ja zum Glück auch mich.
Ja, der Zeitgeist einfangen oder wenn der Zeitgeist sie einfängt. Ich glaube, das trifft eigentlich insofern schon ganz gut, dass es einfach das Thema ist zeitgeistig. Und schlussendlich denke ich, dass die Quelle, woher es kommt, die Accounts auch nur schon auf Social Media. Also es sind oft Frauen, die darüber reden. Ich glaube, auch da haben wir wieder die alte Frage von Repräsentation. Mhm. Vielleicht würde sich auch, wer das konsumiert, noch mehr ändern, wenn zum Beispiel auch mehr Männer würden über das Thema reden. Aber ich glaube, dass wirklich, ich finde es irgendwie nur schon interessant, wir haben darüber geredet in der Vorbereitung, dass sie zum Beispiel gelernt haben, es gibt nicht nur ein Sonnenzeichen, sondern es gibt ein Sonnenzeichen, ein Mondzeichen und ein Aszendent. Und wer jetzt da zulässt und so denkt, hä? Ja, es gibt ganz viele Rechner, wo ihr online den Ort eingeben könnt, wo ihr geboren seid und so. Und das ist auch etwas, was ich gelernt habe von Alexandra. Und das ist natürlich so, dass Sonnenzeichen noch als kleiner Service jetzt an dieser Stelle, Sonnenzeichen, das ist Sternzeichen und das beschäftigt uns mit unserer Identität, also in dem Sinn Widder und Schütze bei der Annik. Und was ich dann gelernt habe, das Mondzeichen, das gibt mehr Auskunft über das Unterbewusstsein, also unser Inneres. Und der Aszendent ist so quasi das Bild, das wir gegen aussen vermitteln möchten und wie unsere Maske, die wir uns aufsetzen.
Also, ja, der Rechner, ich habe ein Screen, ich habe gewusst, ich habe in einem anderen Setting Anfang Jahr das ausgerechnet, weil ich das nicht auswendig weiss und habe in der Vorbereitung diesen Screenshot gesucht und habe herausgefunden, dass ich im Aszendent Skorpion bin. Und ich weiss nicht so viel über das Sternzeichen, aber ich weiss, dass Skorpion recht ein unbeliebtes Sternzeichen ist. Man weiss jetzt nicht, ob ich an das noch glaube, wenn das das ist, was man gegen aussen ausstrahlt.
Ich glaube, das lassen wir jetzt einfach mal da stehen.
Aber Stichwort Service. Haben wir ja noch einen kleinen anderen Service an dieser Stelle. Wir haben nämlich Alex Kruse doch gefragt, wie denn so die nächsten Wochen werden. Sternentechnisch zu.
Also erstmal muss man sagen, der größte Teil der Shitshow ist jetzt erstmal over. Der August war ja wirklich so eine Art kollektiver Umbaumonat für uns alle. Also da hat man ja schon gedacht, okay, ich glaube nicht, dass ein Stein noch auf dem anderen bleibt. Alles, was jetzt noch steht, fängt dann in den nächsten Wochen an zu wackeln, weil tatsächlich haben wir sogar drei Eklipsen abeinander. Die nächste Mondfinsternis ist in der Jungfrau, 17. 18. September, dann kommt am 2. Oktober die riesengroße Big Bang Sonnenfinsternis und dann am 17. Oktober nochmal eine Mondfinsternis. Und das ist auf jeden Fall so eine Art kosmischer Scheinwerfer, der mal angeht, mal ausgeht und auf all das leuchtet, was wir bis jetzt noch nicht bearbeitet haben. Hey, wir können es nicht stoppen. Es ist und bleibt ein einziger Umbauprozess und wir sind alle zusammen da drin und mir geht es per se darum, dass wir alle verstehen, dass es auch nichts Persönliches ist, sondern dass es im Kollektiv ist und dass wir alle auch einfach zwischendurch fix und foxy sind von dem, was da gerade passiert. Das ist auch okay so. Das Recht auf Rest. Macht alle mal eine Pause. Ich mach mit.
Und wir alle wissen, eine Pause lässt sich einfacher machen, wenn man ein paar gute Tipps hat, was man kann hören, lesen, machen, schauen.
Ich habe einen Tipp zum Schauen, Anschauen und Lesen. Und zwar ein Bildband, das heisst Il Dolce Far...
Es hat angefangen mit Schauen. Ich habe gedacht, okay, bringt sie eine Serie oder einen Film mit? Aber dann hast du gerade ergänzt, oder auch Lesen. Und wir landen binnen einem Bildband. Okay.
Ein Bildband, das heisst «Il Dolce Far Niente», das so 5 oder 6 Regionen aus Italien beleuchtet, das wunderschöne Bilder hat, ist von der Lucy Lagt, ist vor ein paar Wochen rausgekommen und eine Freundin von mir hat mir das eines Tages echt in den Milchkasten gestellt und ich bin heimgekommen, hatte das Päckchen gehabt und es hat mich einfach sehr, sehr glücklich gemacht. Und es ist wirklich so eine kleine Geste und ich schaue das jeden Tag wirklich fast an, das Buch, und bin immer so sehr erfüllt, wenn ich mal eine Pause mache daheim.
Das ist eigentlich dein Mondkalender. Das gibt dir eine kleine Pause im Tag, wo du dich mit dir selber auseinandersetzen kannst. Das ist doch einfach auch mega schön.
Das stimmt.
Schlussendlich brauchen wir einfach alle so etwas.
Was ist denn dein kultureller Mondkalender?
Das ist, Ich weiss jetzt nicht, ob das auf diesen Tipp zutrifft, aber ich habe Musik mitgebracht. Und zwar war ich an einem Festival diesen Sommer in Frankreich und habe dort Sound de Sagazin gesehen. Und sie ist wie so der neue Popstern am französischen Pophimmel, um beim Thema zu bleiben. Und sie hat ein Lied, das «La Symphonie des Éclairs» heisst.
«Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais.
Wo ganz romantisch ist und mittlerweile, glaube ich, ganz Frankreich kann mitsingen. Aber es sind auch super so Dance-Chansons. Also wirklich, es macht super Spass. Ihr Konzert war absolut Wahnsinn. Sie ist am Schluss auf den Boden gelegen und hat nur noch pulsiert. Und ja, sie hat jetzt eine Tour, ich glaube, das meiste ist schon ausverkauft. Aber checken Sie doch mal aus, ihr werdet es nicht bereuen.
Lausanne ist ausverkauft, das habe ich nämlich geschaut. Das ist das einzige Schweizer Konzert, das es noch gibt dieses Jahr.
Ja, da geht man halt nach Frankreich, mein Gott.
Okay.
Wirklich, der nicht so schwierig. Schau nach das Horoskop an. Gut. Das hat Spass gemacht. Danke für mal, Annik. Ich bin Kerstin Hesse.
Mein Name ist Annik Hosmann.
Ich bin Sarah Spreiter.
Wir sehen uns nächste Woche live im Kaufleuten. Tschüss miteinander.
Tschüss.
Ciao.